Fülle und Prosperität ist ein großes Thema zur Lamaszeit, ja, oder generell dieser Start von der Erntezeit, die sich dann bis in den Herbst zieht. Wir haben ja bei Litter auch schon ein bisschen geerntet, es war schon einiges da und jetzt ist es wirklich reif. Ja.
Jetzt wird es reif,
genau. Ja. Und jetzt kommt auch dieser Genuss und alles, was wir die letzten Monate vorbereitet haben, gemacht haben, habe ich das Gefühl, bekommt bei Lamas und dann bei Mabon nochmal so einen letzten Höhepunkt.
Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
Hallo zusammen, die liebste Emilie und ich, wir sind heute zurück mit einer weiteren Folge zu den Jahreskreisfesten. Wir sprechen heute über das Jahreskreisfest Lammas oder auch bekannt als Lugnasad oder Lugnaso. Im deutschsprachigen Raum kennt man es auch als Schnitterinnen oder Schnitterfest. Gefeiert wird das Ganze am 1. August, weshalb die Folge auch jetzt gerade momentan erscheint. Und der 1. August, der markiert, das ist dieser Zeitpunkt, an dem traditionellerweise die ersten Ernten stattfanden. Und wir erzählen dir heute, was genau bei Lammas gefeiert wird, was Brot mit diesem Fest zu tun hat und warum vielleicht Brot auch gerade so einen Hype erlebt, welche Traditionen und Rituale mit der Feier von Lammas verbunden werden, die Mythologie des Festes, es gibt da ganz viel mythologische Hintergründe auch dazu, wie wir Lammas jetzt als moderne, urbane Menschen feiern und ehren können und welche Pflanzen und Kräuter mit Lammas assoziiert werden. Und damit, Friends, kommen wir zu einer kurzen Werbeeinschaltung. Ich bin ja ein riesen AG1-Fan, was ich nie gedacht hätte, dass ich das mal von einem grünen Pulver behaupten würde, weil grüne, gesunde Pulver sind ja jetzt meist keine großen Geschmacksexplosionen. Ich glaube, I think we can all agree on that. Und das ist aber, wo AG1 sich einfach von so vielen Pulvern am Markt einfach unterscheidet und abhebt. AG1 wird nämlich mit Vanille und Ananas verfeinert und bekommt einen Teil seines Aromas von den enthaltenen Frucht- und Gemüsesorten wie Papaya, Brokkoli, Kirsche, Karotte sowie der leichten Süße von Stevia, aber wirklich ganz ohne künstliche Aromen. Also es schmeckt leicht süß, aber eben auch nicht zu süß und auch nicht zu künstlich, also es schmeckt eigentlich gar nicht künstlich. Es hat aber halt auch nicht diesen faden grünen Pulvergeschmack. Sondern, also ich freue mich wirklich tatsächlich richtig, jeden Morgen es zu trinken. Also das ist jetzt kein Spaß. In der Früh, ich stehe schon richtig auf und bin so, ach yes, endlich wieder AG1-Time. Also es versüßt mir wirklich den Tag und stellt einfach gleich fest, dass ich motivierter und gesünder in den Tag starte. Ein Scoop hat 75 hochwertige Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und die Mikronährstoffe sind echt, also haben einfach eine hohe Bioverfügbarkeit, sprich, das kann besonders gut vom Körper aufgenommen werden. Ich trinke es jetzt circa seit einem halben Jahr regelmäßig, jetzt nicht every single day, aber most days würde ich sagen und am liebsten tatsächlich einfach nur mit Wasser. Man kann es aber auch zum Beispiel mit einem Schuss Zitrone trinken, mit Eiswürfeln oder auch mit Hafermilch. Ich mag es aber eigentlich wirklich am liebsten einfach mit Wasser. Ich schmeiße mir das eben in einen Shaker, 250 Milliliter Wasser, einmal durchschütteln und fertig. Also es ist auch einfach, es geht einfach mega, mega schnell und das liebe ich mir auch in der Früh. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Community. Auf drinkag1.com/matchamornings erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 sowie 5, jetzt gerade perfekt für die Sommermonate, für alle Urlaubsreisen und Urlaubsziele, bekommst du 5 super praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis mit dazu. Neukundinnen erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker, sind auch alle beide super ästhetisch und auch einfach super praktisch zur Monatspackung mit dazu. Du kannst AG1 völlig risikofrei mit 90 Tagen Geld-Zurück-Garantie testen unter drinkag1.com/matchamornings. Ich werde auch alles in den Shownotes verlinken. Findest du mehr Infos, das ist Drink AG1 mit D sowie Vitamin D und die Zahl 1 wird geschrieben, als Nummer geschrieben. drinkag1.com/matcha mornings findest du alle Infos und damit wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und stay weird. So, ich sitze heute hier mal wieder mit der liebsten Melia Guri. Wir haben gerade drüber gesprochen, wir sind eigentlich gar nicht in Lamas oder Lugnasow-Stimmung, aber wir werden jetzt trotzdem drüber sprechen, weil it's time. Hallo Melia.
Hi Christina, genau, es ist jetzt, während die Aufnahme stattfindet, genau 2 Wochen vor Lamas und natürlich sind wir mit der Hitze schon sehr in August-Stimmung, beziehungsweise da, wo ja, die Zeit, die wir als heißeste Zeit des Jahres empfinden, dieses Jahr ist sie schon früher da gewesen und
bei uns in Österreich hat es gerade echt so 30, 32, 33 Grad teilweise. Also es ist einfach, es ist gerade wirklich so richtiger Hochsommer. Und da sind wir eigentlich eh bei Lamas, aber ich glaube, wir sind ein bisschen im Kopf noch so bei Liter mehr so in die Richtung. Aber wir werden heute über Lamas oder man nennt das Fest, auch das Jahreskreisfest, auch Lugnasow oder Lugnasad. Gibt ganz viele unterschiedliche Aussprachen, gerade bei diesen keltischen genau. Namen.
Im deutschsprachigen Raum vielleicht auch als Schnitter- oder genau. Schnitterinnenfest bekannt, wo die erste Kornernte fällt. Auch die habe ich vorher nachgelesen auf dem Weg hierher, dieses Mal ein bisschen früher ausfällt, beziehungsweise sogar mau ausfällt, weil so starke Dürre im Mai und Juni war. Und da sieht man, dass diese Jahreskreisfeste mit ihren früheren Datierungen sich von ihrer Zeitqualität beziehungsweise von den damit zusammenhängenden Aufgaben, woran sich die Bauern orientiert haben, sich in der heutigen Zeit einfach auch verschieben. Ja, also nur weil Erntefest und Ernte am 1. August gefeiert wurde, bedeutet das nicht, dass ausschließlich am 1. August die Ernte stattgefunden hat oder da passieren durfte, aber das war so die Zeitqualität um diesen Termin herum, die man sich festgemacht hat.
Genau, also wir sprechen eben von Lamas, wir feiern das heutzutage am 1. August, hat die Melia jetzt eh schon gesagt, und das markiert eben wirklich diesen Zeitpunkt, wo traditionellerweise die erste Ernte stattgefunden hat. Wie die Melia aber gesagt hat, oder wir sagen es eh immer wieder bei den Jahreskreisfesten-Podcasts, diese Datierungen, das sind halt nur so eigentlich ungefähre Daten.
Ja, Anhaltspunkte.
Die Natur funktioniert halt eigentlich anders. Und du hast gesagt, das hat jetzt schon früher stattgefunden oder später?
Genau, es hat schon angefangen und die Ernte war auch nicht so ertragreich. Mhm. In Deutschland habe ich jetzt nachgelesen, sogar unter Mittelwert. Okay. Also das ist sehr heftig, der größte Ernteausfall bisher und leider wahrscheinlich auch eine Prognose für die Zukunft, um das vorsichtig auszudrücken. Aber ja, natürlich hat sich das sehr stark verändert in den letzten Jahren und Lamas, Lugnasow, liegt ja im Jahreskreis genau gegenüber von Imbolc am 1. Februar. Und wir liegen jetzt mit Lamas zwischen Liter, der Sommersonnenwende und der Herbsttag- und Nachtgleiche. Also zwischen 21. Juni und 21. September, wo das nächste Jahreskreisfest stattfindet. Also wir können sagen, wir sind jetzt auf der Hälfte, auf der halben Strecke vom Sonnenuntergang Richtung Tages- und Nachtgleiche. So. Jetzt habe ich es raus. Und was ich angefangen habe zu sagen, eben wir sind auch im Jahreskreis gegenüber von Imbolc. Damals, also zu Imbolc im Februar hat ja der Bauer quasi geplant, wann wird er sehen, wie wird die Ernte ausfallen. Man hat sich an den dortigen Wetterhinweisen orientiert und hat so versucht, immer das Jahr ein bisschen vorzuplanen. Aber jedes Jahr ist anders, jedes Jahr fällt anders aus und so haben sich die Leute früher eben im Jahr und im Wetter und in Anzeichen in der Natur versucht, Hinweise herauszupicken, zu orakeln, wie könnte dieses Jahr ausfallen. Ja?
Und das versuchen, Wetter-Orakeln war wirklich eine ganz große also, Tradition und Ritual früher.
Es war fürs Überleben notwendig, genau. Es ging nicht anders. Ja? Und wir haben ja auch heute die Möglichkeiten, Wetterprognosen und so weiter zu stellen und können sowas halt planen. Deswegen Klimaleugner sind eher ja,
ich find's nicht immer so auf lustig, so einem guten Pfad. Weil eben so dieses Prognosen, aber wenn du das sagst, Prognosen sind ja, weißt du, was ich meine? Prognosen sind jetzt auch nicht immer 100% die Wahrheit.
Das so stimmt, aber wir haben halt sehr viel Daten und Fakten jetzt einfach im Vergleich zu früher.
Absolut, aber deswegen fand ich das einfach nur gerade wichtig, irgendwie zu sagen, weil ich glaube ganz oft, dass alleine dieses Wort Orakeln, das ist halt alles so mystisch, hokus pokus. Genau. Und aber, wie du sagst, das war halt aber eigentlich wichtig fürs Überleben früher und deswegen, ich finde das jetzt gar nicht so hokus pokus mäßig mehr irgendwie.
Ja, die Leute sind ja damals auch nicht irgendwie aufgestanden und haben gesagt, ein Schneeglöckchen, das ist jetzt das Zeichen für weiß ich nicht was, sondern das ist ja eine Beobachtung über viele, viele Jahre. Ja, also die sind halt...
Die konnten die Zeichen der Natur früher einfach noch wahrscheinlich auch besser lesen.
Genau, ja, und sie haben es halt über einen längeren Zeitraum beobachtet und von Generation zu Generation weitergegeben. Ja. Irgendwann wird ihnen auch aufgefallen sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr die Sonne am höchsten steht und danach werden die Tage wieder kürzer. Aber das... die hatten halt nicht die Datenauffassung oder Datenspeichermöglichkeiten wie wir heute, ja, sondern es ist halt vieles mündlich weitergegeben worden, vieles nur rein durch Beobachtung und Intuition. Und das ist aber ja genau das, was wir versuchen mit dieser Aufklärung über die Jahreskreisfeste, über Jahreskreiszyklen, Zeitqualität wieder mehr Aufmerksamkeit darauf zu richten, den Scheinwerfer dorthin zu richten, was, wofür wir diese Zeit nutzen können.
Voll, nein, voll schön, danke. Genau, die Milia hat es jetzt eh auch schon gesagt, man merkt jetzt auch definitiv, die Tage werden wieder kürzer, also das merkt man jetzt wirklich schon. War es vor einem Monat vielleicht noch bis um 22 Uhr hell, geht die Sonne jetzt halt wirklich schon so, ich habe vor ein paar Tagen geschaut, um 20.48 Uhr schon unter. Und ich meine, das ist eh auch immer noch schön, ne? Aber man merkt einfach, wir sind jetzt eben, die Sonne hat wirklich eine Kehrtwende so ein bisschen gemacht. Das merkt man definitiv.
Ja, es kommt auch ein bisschen schon diese leichte Wehmut, dieses, die Tage werden halt kürzer. Ja. Also mir geht es zumindest so. Ja. Ich merke jetzt so, vor ein paar Wochen war es noch sehr lange, sehr hell.
So wie du sagst, diese Wehmut, das ist jetzt, glaube ich, viel mehr diese Feierabendstimmung. Ja. Und für mich auch, also wenn ich an Lamas denke, ich habe dieses Bild im Kopf von, weißt du, so, es ist Feierabend, es sind diese Kornfelder, die Sonne steht da so am, weißt du, so am, na, wie sagt man?
Horizont.
Am Horizont, danke. Und die Felder leuchten so goldgelb und die Sonne geht unter. Das ist für mich, das ist das Bild,
was ich... Sehr romantisch, Christina. Ja. The real you is coming out.
Das ist das Bild, was ich zu Lamas im Kopf habe. Wir sagen übrigens immer Lamas, aber wie gesagt, man kann auch Lugnasow sagen. Lugnasad, ich habe das eh schon am Anfang gesagt, aber Lamas, das geht, glaube ich, schneller über die Lippen. Aber ja, man spürt einfach so diese... Eben, man spürt jetzt da wieder so diese Vergänglichkeit vom Sommer auch.
Ja.
Und auch das, wie du eh gesagt hast, dafür wollen wir auch einfach dieses Bewusstsein schaffen, damit man dafür auch einfach wieder mehr, viel mehr Appreciation an das Ganze auch heranträgt, ne?
Ja, und also es ist ja generell eine Zeit von Appreciation, diese Dankbarkeit. Wir haben Ernte, also Erntezeit, da egal wo du gerade hingehst, alles ist so voll und es gibt alle möglichen Früchte und Gemüsesorten und es ist so reich, ja, und Fülle und Prosperität ist ein großes Thema zur Lamas-Zeit, ja, oder generell dieser Start von der Erntezeit, die sich dann bis in den Herbst zieht. Wir haben ja bei Litta auch schon ein bisschen geerntet, es war schon einiges da und jetzt ist es wirklich reif, ja. Jetzt wird es reif, genau. Ja. Und jetzt kommt auch dieser Genuss und alles, was wir die letzten Monate vorbereitet haben, gemacht haben, habe ich das Gefühl, bekommt bei Lamas und dann bei Mabon nochmal so einen letzten Höhepunkt. Und ich finde es extrem wichtig, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, mich von den Jahreszyklen begleiten zu lassen und von diesen Festen und deren Zeitqualität, wenn dann der Herbst wirklich startet und die Vergänglichkeit super sichtbar ist in der Natur, wenn ich spüre, wenn die Tage wirklich beschnitten sind, dann ab September, Ende September und kürzer sind. Ja, es ist dann ein bisschen so Traurigkeit und Sadness da, aber wenn ich diese Zeit jetzt bewusst lebe und genieße und nütze, dann habe ich auch was, woran ich mich zurückerinnern kann. Und es ist ein größeres Verständnis und eine größere Akzeptanz da, dass der Winter halt auch kommen muss, dass der Herbst dazugehört und dass das Vertrauen und das Wissen, der Frühling kommt aber auch, der Sommer kommt aber auch, ist dann auch da. Und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen diese Herbstdepression, Winterdepression abgefedert hat und diese starke Schwere, die früher immer so, oh shit, it's here. Es ist nicht so plötzlich, ja, wenn man das bewusst beobachtet, wie halt jetzt die Tage Stück für Stück kürzer werden und so.
Ich glaube, das hat mir echt mitunter am meisten eigentlich daran geholfen, an dem Ganzen, so wie du sagst, diese Akzeptanz dem Winter und dem Herbst gegenüber, einfach auch zu wissen, warum sind diese Dinge da, weil es halt einfach eben, es kann nicht 365 Tage im Jahr Sommer sein, genau. Wir würden uns alle ausbrennen und das Wissen, glaube ich, eben mittlerweile, boah, ich zelebriere das mittlerweile, ich kann mich noch an letzten Herbst erinnern, ich habe das so zelebriert, so Herbst richtig, diese ganze mystische Stimmung, die dann da aufkommt, weißt du, so für mich ist das dann so Hexenkürbis-Stimmung, diese ganzen Klassiker, Basic Bitch so Vibe ist wirklich sehr strong.
Sehr basic, ja.
Aber I love it. Aber wir sind eben jetzt bei La Masse wirklich, wir haben es jetzt eh schon gesagt, es ist das erste Erntefest. Wir haben danach dann noch Mabon und Samhain, das sind dann quasi die nächsten Erntefeste. Das Erntefest, was wir, glaube ich, am meisten kennen, ist wahrscheinlich dann eben so Mabon, die Oktoberfeste. Das sind dann so richtig diese Erntedankfeste. Wir haben jetzt aber eben so das erste Erntefest und hier wird jetzt wirklich so dieses Ganze, eben diese ganzen reifen Früchte, das Weizen, der Mais, eben Getreide wird jetzt hier wirklich abgeerntet und es war dann auch Tradition, dass die Lady des Hauses aus dem ersten Getreide ein Brot backt. Deswegen, man nennt La Masse auch festes Brot. Und das kommt, La Masse, der Name kommt aus dem Angelsächsischen. So, ich spreche das jetzt ganz falsch aus, fix. Es kommt aus von diesem Wort Helfmasse, irgendwie sowas.
Helfmasse.
Ah, danke, Willia. Okay, Willia kann Angelsächsisch anscheinend.
Nein, ich habe nur die Buchstaben nach der Reihe ausgesprochen.
Okay, I tried. Helfmasse. Helfmasse, ja, okay. Das bedeutet so viel wie Leibmasse. Und eben, man hat aus diesen Körnern einfach so das erste Brot gebacken. Und auch da wieder, Getreide früher war einfach eine ganz, ganz wichtige Überlebensgrundlage. Ja. Ich glaube auch, das ist vielleicht jetzt nicht mehr so präsent.
Auch der Prozess war natürlich was anderes. Ja. Es ist alles mit Hand gemahlen worden, bis dann irgendwann Maschinen da waren und so. Also wirklich dieses wichtigste Nahrungsmittel herstellen und den gesamten Prozess durchgehen. Und wenn wir jetzt einfach ein Brot kaufen gehen, different story. Ich glaube, die wenigsten von uns, vielleicht ist nach den Pandemien, nach der Pandemie, Entschuldigung, Mehrzahl ist in dem Fall falsch. Ich glaube, da hat jeder zumindest ein Brot selber gebacken und danach, oder sehr viel Bananenbrot. Aber,
ich finde es voll viel Sourdough-Bread.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das viele Leute beibehalten haben. Und was aber schon passiert ist, zumindest merke ich das in Wien extrem, dass so ein Brotboom entstanden ist, weil gefühlt jede alte Bäckerei hat irgendwann Redesign oder Rebranding durchlebt und Brot ist gefühlt dreimal so teuer geworden, wie es früher mal war.
Ja.
Aber weil auch so viel Urgetreidebrote in Trend gekommen sind, Sauerteigbrote und so weiter und auch, gesundes Brot,
ja.
Also es sind so viele neue Bäckereien aufgemacht mir war nicht bewusst vor 3-4 Jahren, wie viele verschiedene Körnteln und Getreidesorten und alles, was wir haben, ja, und wie auch die auf den Körper wirken, beziehungsweise was gut verträglich ist. Also, kleiner Ausflug in die Brotindustrie.
Ja, schau dann an, keine Ahnung, Josef Brot, Öffel, Motto-Brot, es gibt mittlerweile...
Alles gratis Werbung hier gerade.
Ja, wirklich. Aber in Wien, wie du sagst, ich finde, so wie du sagst, es war so richtiger Brot.
Aber Brot ist gerade wieder back in Lifestyle.
Voll.
Ja, es aber ist, finde ich, ein Statussymbol geworden. Und was aber super cool ist, weil,
Ich war gerade übers Wochenende in Dublin und das ist wirklich so das Einzige, was mir immer im Ausland fehlt, ist einfach gutes Schwarzbrot. Ja. Ich verstehe nicht, warum sich das nicht weltweit durchgesetzt hat. I don't get it, aber das ist auch kurz ein kurzer Tangent, weil ich finde, wir haben so gutes Schwarzbrot. Das ist wirklich, das ist so ein österreichisches, deutsches Phänomen.
Ja, das
irgendwie
stimmt. Ich war ja vor ein paar Wochen in Kroatien und habe mich da auch wieder gewundert, wie wenig gutes Brot vorhanden war. Also das Brot, was da war, das ist einfach, ich sage immer, das ist wie so ein Sponge, so ja, ein trockener Schwamm. Und gerade weil ich eben auch aus der Gegend ursprünglich her bin, ich kann mich halt erinnern, wie meine Oma selber Brot gebacken hat und meine Mutter Brot gebacken hat. Das ist was völlig anderes. Aber eben, wenn ich würde sagen, Gesellschaften noch in so einem Transition Point drinnen sind, wo vielleicht jetzt hier die Brotbranche schon drüber hinaus ist, wo Brot halt wieder was Besonderes wird und die Qualität auf, also das Augenmerk auf die Qualität gelegt wird, dann kommt das schon wieder back to the roots. Also ich glaube, das gibt es schon noch in anderen Ländern, aber es ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten und noch nicht so aufgewirbelt worden wie hier.
Maybe. Naja, anywho, das war jetzt ein sehr langer Tangent, ein sehr langer Ausflug über das Thema Brot. Ich weiß es irgendwie, I don't know why.
Ja.
Ich glaube, Brot aber auch eben da wieder ein bisschen mehr.
So ich meine, es ist das Fest des Brotes, sagen, ja. Genau.
Nein, hast du auch absolut recht. Wir haben auch wunderschöne Bilder dazu gemacht mit einem sehr schönen Brot. Anywho, so viel dazu. Ich glaube, auch das ist wahrscheinlich, dass wir jetzt schon eben ernten. Das ist vielleicht für viele von uns eben, wie du eh vorhin gesagt hast, wir gehen heutzutage einfach in den Supermarkt rein, na, kaufen, haben alles einfach, es ist alles auf Vorrat, aber ich finde, man merkt schon gerade momentan, boah, ich liebe gerade, wie viele Früchte es einfach gibt und das ist schon, eben es gibt gerade wirklich auch sehr viele regionale Früchte wieder vermehrt und das merkt man, aber deswegen ist es jetzt vielleicht nicht so in unseren Köpfen, okay, es ist jetzt Erntezeit, aber auch da, man hat halt natürlich jetzt im Sommer alles, die ganzen Kräuter, die ganzen Früchte eingelegt und so weiter und so fort, das halt alles gesammelt, um das eben für den Winter vorrätig zu machen, weil natürlich eben jetzt blüht alles und da diese Vorräte, seine Kammer aufzustocken, war jetzt natürlich so die, eben war das, das hat man jetzt
Marmeladen das erste Mal einkochen, genau, Marmeladen Kompott. Einkochen. Hast du schon Marmelade gemacht? Nein, oder?
Nein, aber ich bin auch keine große Marmeladenköcherin, du schon, gell?
Ich habe es das zweite Mal dieses Jahr selber gemacht. Und
was hast du gemacht?
Ich habe es wirklich enjoyed, also ja. Erdbeer und Marille.
Oh Gott, love it. Ja. Meine Mutter ist auch eine ganz große.
Ich glaube, auch da kommt jetzt gerade wieder so ein Trend zurück, ja, dieses Marmelade selber machen und Variationen ausprobieren,
Da war nur eben wieder das Problem, weil ich weiß, ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, sie will eben Marillenmarmelade machen und die Marillen sind dieses Jahr aber auch nicht das, was sie halt einmal waren. Also auch da wieder, ein bisschen problematic. Anywho.
Aber auch da, ich meine, ich finde es so gut, sich wieder mit diesen Sachen zu beschäftigen und dann eben festzustellen, hey, die Marillen sind nicht so gut oder was hat sich verändert?
Voll.
Bei mir ist die Erdbeeren waren nicht so geil, also Marille ist bei mir besser geworden. Aber da lernt man dann auch einfach so viel über die Früchte selber, dass Früchte mit mehr Pektinen besser eindicken und dass man dann weniger Zucker braucht und so. Also das ist schon
spannend.
Ja.
Nein, voll gut. Du hast eh auch schon vorher gesagt, La Masse oder Lunasart liegt eigentlich genau gegenüber von Imbolc.
Genau.
Und da haben wir auch bei Imbolc diese ganzen Säfte, diese ganzen Gewässer, es fängt alles wieder an. Das war alles, was vorher gefroren war. Das Wasser steigt in der Birke zum Beispiel wieder auf. Diese ganzen Lebenssäfte kommen jetzt einfach, die so wirklich so starr und steif und gefroren über den Winter waren, beginnen jetzt einfach wieder zum Fließen. Das ist bei Imbolc. Und dann haben wir gegenüber eben La Masse oder Lunoso. Und das ist eben so mehr dieses Feuerfest. Also Imbolc ist mehr so ein Wasserfest und Lunasart ist halt mehr so ein Feuerfest. Und ich glaube auch da eben, wir assoziieren Sommer, glaube ich, mit vorwiegend positiven Attributen. Und wenn wir jetzt da aber schon so mehr in den August übergehen oder gerade auch mit dem fortschreitenden Klimawandel, zeigt sich auch immer mehr, glaube ich, dieses andere Gesicht vom Sommer. Und das ist eben wirklich so diese versengende Hitze, wo eben wirklich immer mehr, bei mir auch mittlerweile, es fängt gerade an, es ist noch nicht ganz so schlimm, aber ich wohne in der Nähe vom Wienerberg. Ich kann mich letztes Jahr erinnern, boah, im August, es war crazy.
Ja.
Also das war wirklich, letztes Jahr war so heftig, dass wirklich im Juni, Juli war alles, war die ganze Wiese dort super schön grün. Johannes, alles ist dort Salbe. Und wirklich so Ende August, kann ich mich echt erinnern, war alles, das war nur noch vertrocknetes Gras. Mhm. Das war so heftig. Und das ist eben, es ist jetzt wirklich so diese Hitzezeit, es ist die größte Hitzeentfaltung. Es beginnt alles langsam so ein bisschen auszutrocknen. Gerade auch, wie gesagt, bei uns in Österreich, es kriegt im Sommer 30, 33 Grad.
Also wenn du dir den Wetterbericht für die nächste Woche angesehen hast, wir werden die 40 bald überschreiten.
Stop it, oh Gott, erklärt.
Ja.
Also jetzt ist eben wirklich so diese, die Kraft der Sonne wird jetzt teilweise einfach schon fast gefürchtet. Und deswegen, das erleben wir jetzt auch einfach mehr. Also diese tödliche Seite, unter Anführungszeichen, von der eigentlich lebensspendenden Sonne, wo wir jetzt so... Und da komme ich jetzt gleich dann vielleicht zum Mythologischen, weil da gibt es ein bisschen eine Geschichte dazu. Aber möchtest du da noch irgendwas dazu sagen, Melia, zu dem Aspekt?
Ja, ich glaube, es ist einfach wieder so dieser Spiegel, dass alles zwei Seiten hat. Mhm. Ja? Also die Sonne, die Anfang des Jahres oder Anfang des Zykluses gefeiert wird, ihr Comeback gefeiert wird, ihre aufsteigende Kraft. Und jetzt sind wir am Höhepunkt ihrer Kraft und bringen ihr eigentlich Respekt entgegen, weil sie uns ihre Macht zeigt.
Oh, schön, geil.
Und klingt dann auch wieder ab. Ja? Mhm. Und das ist aber mit so vielen Dingen im Leben, dass wir den Aufstieg sehen, die Kraft, die Macht und dann auch wieder den Abstieg und das Sterben davon.
Ja.
Also ja. Vergänglichkeit. Im Ganzen, ja. Auch da die Erinnerung, dass alles vergänglich ist, ja. Wurscht, ob das was Gutes oder etwas Schlechtes ist, ja, dass beides vergänglich ist.
Voll. Der Name Lunasad, Lunaso, kommt von dem keltischen Gott Lug oder Lu, wie auch immer man das ausspricht. Und da, ich habe das letztens schon so ein bisschen, wir sind im Litterpodcast auf Baldur eingegangen. Und wir sprechen immer wieder von diesem Sonnengott oder von dem Sonnenkind. Wir werden da auch noch mehr drüber sprechen, dann zum Beispiel im Jule-Podcast. Man muss dazu wissen, eben wir sprechen immer von diesem Jahreskreiszyklus. Und in diesem Jahreskreiszyklus gibt es dieses göttliche Paar. Es gibt eben die Muttergöttin und es gibt quasi den Sonnengott. Und diese zwei reifen halt über das Jahr eigentlich so heran. Zum Beispiel das Sonnenkind wird zu Jule, zur Wintersonnenwende geboren. Dann über Imbolc, Ostara, Beltan, habe ich jetzt irgendein Fest vergessen? Nein, Imbolc, Ostara, Beltan. Und Litter wird dieses Sonnenkind natürlich erwachsen. Dann zu Litter wird Baldur geköpft oder wird einfach getötet. Und da ist auch, das ist halt ein bisschen dieser tricky part mit Mythologie. Theoretisch wird Baldur von Lug, aka Loki, und viele von uns kennen vielleicht Loki mittlerweile aus den Thor-Filmen oder mittlerweile hat Loki auch seine eigene Serie. Auch da, es sind nicht germanische, nordische, keltische Mythologie. Es ist nicht ein und dasselbe, aber sie greifen halt schon ineinander oder haben sich halt gegenseitig so ein bisschen informiert. Und deswegen, Luke kann man auch so ein bisschen mit Loki gleichsetzen. Again, nicht eins zu eins, aber vielleicht haben dann viele von euch ein bisschen ein besseres Bild im Kopf einfach zu diesem Gott. Und Loki ist ja so ein bisschen dieser Trickser, es ist so ein bisschen, so ein bisschen trügerisch, es ist ja so dieser Gestaltenwandler einfach. Und Loki war, das ist so, es gibt zur Mythologie einfach so viel zu erzählen, er hat jedenfalls Baldur getötet und gleichzeitig ist Luke oder Loki aber eigentlich dieselbe Inkarnation des Sonnengottes, nur oder eine andere Inkarnation des Sonnengottes, weil er ist jetzt eben dieser ein bisschen ältere Sonnengott, er ist jetzt eben so ein bisschen feurig, scharf, reifer, er ist austrocknend. Also er ist der Sonnengott, nur einfach in einem anderen Gewand. Mhm. Und deswegen sagt man halt, okay, passt, zu Litter wird er eigentlich getötet und jetzt ist aber eigentlich nur so diese reifere Version davon, das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber er verliert jetzt eben langsam an Macht und dann zu Mabon, er verliert immer mehr seine Macht, er geht immer mehr in die Unterwelt unter und dann zu Samhain stirbt er, bevor er dann zu Jule quasi wiedergeboren wird. Ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Jahreskreiszyklus gut erklärt habe. Wir glaube ich, wir müssen irgendwann noch separat eine Folge überhaupt zu den Jahreskreisfesten. Stimmt. Und dann auch diesen Jahreskreiszyklus und da gehen wir vielleicht dann auch noch mehr auf diese Götter und Göttinnen ein, wie sich das einfach so wirklich über das Jahr entwickelt. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wenn man wirklich so einmal den Jahreskreiszyklus durchspricht und nicht immer nur bei einem Fest
festmacht. Stimmt, ja. Das kann man wirklich machen.
Ja.
Oder man liest in unserem Buch nach.
Genau,
schließlich haben wir ein ganzes Buch darüber geschrieben, über die Rauen Nächte und Jahreskreisfeste, das bald, ganz bald, im September, nämlich am 28. September in die Buchläden kommt. Mhm. Man kann das Buch aber schon vorbestellen. Wir verlinken die Links dazu und freuen uns schon wahnsinnig, dass wir diese Möglichkeit hatten.
Yes, genau. Und eben, also im Buch gehen wir wirklich in jedem Jahreskreisfest, da begleiten wir so diese Gottgöttinnen, die einfach bei jedem Jahreskreisfest präsent sind, wirklich über das Jahr über, und da liest man dann wirklich die ganze Geschichte einfach nach. Genau, aber Lug, Lunasad, kommt eben von diesem keltischen Gott Lug. Das kommt aus dem Irischen und das wird einerseits gleichgesetzt mit Tötung, Tod des Lug, aber auch in anderen Versionen widmete Lug eben das Fest, dieses Jahreskreisfest, am 1. August seiner verstorbenen Ziehmutter, die auch eng mit der Landwirtschaft in Verbindung gebracht wird. Und allgemein dieses Fest, das wird ganz stark mit so Korngöttinnen, mit so Getreidegöttinnen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel eben, wir haben bei den Griechen haben wir Demeter, das kennt man vielleicht von Demeter und Persephone, von dieser History. Wir haben bei den nordischen Völkern diese Korngöttin Sif, das ist die Frau von Thor oder Dona. Und da gibt es auch eine Geschichte dazu, dass Loki hat ihr die Haare damals abgeschnitten.
Ja, ihre langen goldenen Haare, so genau. Die Repräsentation des Weizens, beziehungsweise ja, des Korns.
Genau. Und eben das stand so symbolisch für dieses Weizenfeld oder Ehrenfeld.
Sind ja auch alle Bilder um Lammas, Lunasad so herum, immer diese Göttin mit der Sichel in der Hand und dem Korn und den langen Haaren.
Ja, mit so Ehren in der Hand auch. Genau. Oder zum Beispiel die römische Version dieser Göttin ist Ceres, und davon haben wir zum Beispiel das Wort Cerealien. Also,
das ist so cool, ich wusste das nicht, bis ich das nicht von dir gehört habe.
Also deswegen, das hängt halt alles, das hängt halt diese Mythologien, diese Geschichten, das hängt halt alles auch einfach mit der Natur immer wieder zusammen. So, und das ist ja alles gut und schön, aber wie können wir jetzt als moderne, urbane Menschen Lammas auch einfach feiern?
Also ich glaube, und was wir jetzt auch im Buch geschrieben haben, beziehungsweise selber die letzten Jahre praktiziert haben, ist, dass man diese Zeit wie jede andere Zeitqualität bewusst wahrnimmt, dass man sich umschaut, schaut, was macht die Natur, was habe ich wirklich gerade zur Verfügung und was mache ich damit. Du erntest ja mit, was gerade zur Verfügung steht, ja, was gerade lokal verkauft wird. Du kannst genauso deine Vorräte anlegen, du kannst genauso dein Brot backen. Und ich finde es ganz nett, in der Zeit halt Picknicks zu machen und so. Und wirklich auch diese Fülle zu zelebrieren, ja, die Natur, dein Umfeld. Wir haben vorhin, bevor wir mit dem Podcast gestartet haben, quasi ein Ernte-Check-in gemacht, ganz unbewusst, aber halt über vieles gesprochen, was wir eigentlich von den letzten Monaten geerntet haben und das jetzt auch mit Ende der Krebszeit, Anfang Löwezeit und dann halt mit der Jungfrau. Jetzt wird das alles nochmal so befeuert, ja, und es kommt nochmal so ein Energieschub. Mhm. So, hey, das habe ich alles geschafft, das alles hat sich verändert und das hole ich mir jetzt, ja, das gönne ich mir jetzt. Ja, es ist noch Arbeit zu tun. Mhm. Aber die Motivation ist auch da, durch die Ernte das jetzt noch weiter durchzuziehen. Ja? Also das ist so mein größtes Takeaway dieser Zeit, einfach nochmal zu reflektieren, anders vielleicht als zu Liter das ganze halbe Jahr, sondern wirklich, okay, what's here now?
Ja, voll schön. Ebenso wirklich diesen Erntegedanken. Den haben wir dann zum Abon auch nochmal ein bisschen stärker. Aber wir sind jetzt eben auch beim Schnitterfest. Also vielleicht schon kann man sich schon auch nochmal fragen, so was bedarf jetzt wirklich einem klaren Schnitt in meinem Leben? Ja. Finde ich auch immer eine gute Frage. Und aber was darf ich auch für die kommenden Wintermonate mitnehmen? Ich finde, du hast das vorher sehr schön gesagt, so eben diese Appreciation, dann genießt man es mehr auch im Jetzt. Ja. Was will ich jetzt einspeichern, so ein bisschen für den Winter? Und aber gleichzeitig, was bringt jetzt gerade so dieses innere Feuer einfach zum Lodern?
Genau, weil jetzt ist einfach noch Energie da. Ja. Und natürlich darf man sich nicht übernehmen, sonst verbrennt man sich oder brennt sich aus. Und das ist auch, es ist für vieles einfach zu heiß. Mhm. Man muss sich ein bisschen umorientieren und seine Tagesstruktur vielleicht umstellen. Also ich arbeite jetzt gerade viel sehr früh oder sehr spät.
Ja.
Aber tagsüber kann ich mich einfach nicht konzentrieren, wenn es so heiß ist. Aber dafür mache ich andere Sachen tagsüber, ja. Geh schwimmen oder geh Eis essen, solche Sachen, ja. Und das sind aber sicher Momente, wo ich auch viel in der Kontemplation drinnen bin und in Gedanken und im Genuss und im Jetztsein, weil mich die Hitze dazu zwingt, weil ich nichts anderes machen kann, außer im Jetzt zu sein und das Eis zu essen und mich selbst beim Schwitzen zu beobachten. Ja. Aber das ist, finde ich, auch etwas sehr, sehr Schönes. Und was, finde ich, auch diese Löwe-Energie des Augusts so hochbringt, der einerseits dieses gechillte Tier ist, der gerne Siesta macht. Und es fällt ja auch von der Urlaubszeit her in Ferragosto, das kennt ihr sicher, wo halt gerade in Italien 2 Wochen lang einfach alles dicht ist. Ja? Nur die notwendigsten Sachen offen haben, wo auch die Italiener selber auf Urlaub gehen. Und ein paar arbeiten natürlich, aber...
Es ist auch so Partyzeit, oder? Einfach.
Ja, viel feiern, viel draußen sein, viel miteinander sein. Und es ist, finde ich, nochmals wie so ein eigener, das haben wir auch vorhin gesagt, ein eigener Void. Mhm. Eine ganz, ganz spezielle eigene Energie. Also wenn ich an diese Lamas-Zeit denke ich auch nicht unbedingt ans Brotbacken, sondern mehr so, ich sitze halt irgendwo beim Aperitif und trinke meinen Aperol-Spritzer und Musik im Hintergrund und alle sind irgendwie so ganz happy und entspannt und gelassen.
Voll. Ja, das
obwohl
ist auch
gearbeitet wird, obwohl es zu tun gibt, aber die Schwere ist noch nicht da.
Ja.
Magst du uns vielleicht ein paar Pflanzen aufzählen, wie die Natur, also was sie uns jetzt noch hergibt, was man sich zum Beispiel für den Winter vorbereiten kann?
Was man sich für den Winter vorbereiten kann, dazu komme ich gleich. Einer der Herbstanzeigerpflanzen oder auch so Ende des Sommerpflanzen ist zum Beispiel die Goldrute und die blüht bei uns Wahnsinn. Also echt, wenn man dann, und die blüht aber eben wirklich erst so Ende Sommer, so meistens so Ende August auf, müsst ihr echt mal beobachten, schaut es echt mal draußen, wenn ihr so ein bisschen spazieren geht. Die Goldrute hat wirklich so ganz strahlende sonnengelbe Blüten und die blüht eben wirklich, das ist dann meistens so ein richtiges Blütenmeer. Und man kann von wie diese Pflanze aussieht, man nennt das auch die Signaturenlehre, man sagt, es schaut so ein bisschen aus wie so ein Pipi-Strahl. Und sie hilft tatsächlich auch bei so Blasenentzündungen und Harnwegsinfekten. Mittlerweile, wenn man in die Apotheke geht, ich weiß, eine Freundin von mir, die liebste Lisa, die hat, da habe ich der ganzen Welt erzählt, dass du eine Zeit lang immer wieder Blasenentzündungen hattest. Anywho, der Point ist, ich weiß, dass sie dann in die Apotheke gegangen ist und so Medikamente bekommen hat und da war Goldrute drin. Und ich war so, Goldrute, makes so much sense. Und eben, sieht aus wie ein Pipistrahl, ist wirklich so, blüht gelb und kann für so eine Durchspülungstherapie einfach verwendet werden. Bitte ganz viel Wasser dazu auch trinken, weil das schwemmt wirklich so diese ganzen Keime und Bakterien einfach aus. So funktioniert diese Pflanze. Aber das finde ich immer wieder ganz spannend. Wenn ich spazieren gehe und ich sehe die Goldrute, weiß ich so, it's really now, it's time. Es ist jetzt wirklich Ende des Sommers. Weil es dann wirklich, meistens kommt sie echt, glaube ich, so bei uns. Letztes Jahr, kann ich mich erinnern, war es echt so Ende August, war sie dann da. Vielleicht schon ein bisschen früher. Ja, aber das ist auf jeden Fall die Goldrute. Das kann man echt beobachten. Nennt sich deshalb auch Herbstanzeigerpflanze. Und ein ganz großes Ritual, was es früher auch einfach gab, was es sich ja auch heute noch im Land teilweise gibt, ist jetzt ab dem 15. August, kennen wir eben Maria Himmelfahrt. Da beginnen dann die sogenannten Frauen-30er. Und das ist einfach eine Zeitspanne von 30 Tagen, wo die Kräuter wieder als besonders heilkräftig gelten. Warum? Weil aufgrund der Sonneneinstrahlung sind die Pflanzen zu dieser Zeit, haben sie einfach wirklich einen ganz hohen Wert an ätherischen Ölen und deswegen sind diese Pflanzen natürlich jetzt super heilkräftig. Und was man da früher gemacht hat, ist, man hat eine Königskerze genommen, one of my favorite plants, wächst ganz viel bei mir da am Wiener Berg. Und die Königskerze ist so eine riesige, riesige Kerze, keine riesige Kerze, aber es ist einfach eine riesige Pflanze. Ja. Und darum,
es sieht so aus, es ist einfach so, genau, groß. Und
die wächst einfach richtig hoch. Und die hat auch seinen richtigen Stiel einfach in der Mitte. Und darum hat man dann einfach 7, 9, 77 oder 99 Pflanzen gebunden. Auch da diese ganzen Kräuterrituale, das hat man vielleicht jetzt zur Liter teilweise auch schon gemacht. Also auch das wiederholt sich ein bisschen, weil jetzt einfach alles steht in Blüte. Aber diese 7, 9, das sind so schutzmagische Zahlen. Und deswegen auch das, ich glaube für viele von uns, wir denken uns, 77 oder 99 Pflanzen, that seems excessive, aber da wieder diese, so ein Kräuterbuschen, den man da um diese Zeit gebunden hat, das war dann halt früher das Bauerns Apotheke, da hat man sich dann halt über den Winter
rausgepickt,
was man einfach gerade braucht, wenn der nächste Arzt vielleicht jetzt nicht gleich um die Ecke war. Und man hat eben damit geräuchert, man hat es einfach zum Schutz eben von Haus und Hof dann auch für die Rauhnächte zum Beispiel genutzt, als Opfergaben, eben um für Unwetter, da hat man auch ganz viel geräuchert, um Unwetter zum Beispiel zu vertreiben.
Ja, es ist einfach genau der gleiche Vorrat, der mit Nahrung hergestellt worden ist, wurde halt auch mit Kräutern vorbereitet.
Ja.
Man weiß ja, was auf einen zukommt ungefähr und welche Zeitqualitäten und welchen anderen Feste.
Genau. Ja, und da hat man dann die Schafgarbe, Johanniskraut, Kamille, Baldrian, Beifuß, Spitzwegerich, all diese Kräuter hat man einfach um die Königskerze gebunden und dann hat man einen wunderschönen Kräuterbuschen, den man sich zu Hause aufhängen kann und dann hat man einen schönen guten Vorrat für den Winter.
Sehr cool. Hast du schon mal gemacht?
Ich habe jetzt nicht so einen richtigen Kräuterbuschen, vor allem nicht mit so vielen Pflanzen, aber ich sammle auf jeden Fall immer wieder und trockne es und hänge es noch auf. Ich glaube, es sind jetzt gerade keine da, aber eine Zeit lang hatte ich da immer ein paar Kräuter rumgebunden. Es wächst bei mir, am Wienerberg wächst total viel so Wiesensalbe und das ist nicht, den kann man nicht genauso verwenden wie jetzt den Salbe, den wir verräuchern, aber kann man trotzdem verwenden. Den habe ich letztes Jahr ganz viel gesammelt und aufgehangen und einfach Salbe aus dem Garten. Mhm.
Cool.
Ja, voll. Yes.
Schön.
Das war es eigentlich eh schon wieder zu Lamasse, zu diesem Jahreskreisfest. Wir sind heute eh wieder mal, wir gehen eh immer tief in jeder Jahreskreisfeste-Folge eigentlich. Wir geben euch da eh immer sehr viel mit. Aber unser Buch hat 250 Seiten circa, also deswegen, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr nachzulesen.
Ja.
Wir könnten wahrscheinlich noch 100 Jahre über all diese Sachen reden. Und eben, ich glaube, was vielleicht dann, oder auch hoffentlich durch jetzt diese Jahreskreisfeste-Podcast über das Jahr, aber auch vor allem gerade durchs Buch, eben dann wirklich langfristig eben noch viel klarer rauskommt, ist eben, wie dieser Jahreskreiszyklus wirklich einfach funktioniert.
Genau, wirklich so ein Überblick, wie das miteinander zusammenhängt, wann was kommt, in welchem Stadion wir gerade sind von Zyklus. Und ja, jetzt gerade sind wir definitiv in einem sehr entspannten, würde ich sagen, Moment des Jahreszyklus und dürfen noch die nächsten Wochen genießen. Ich glaube, wie viele Wochen sind es bis Mabon?
Es ist heute der 21.
Eineinhalb
Juli.
Monate werden
also
es sein, ja.
Monate, ja, genau.
Gut, jetzt, 21. Juli, sind genau 2 Monate, aber
genau,
ab La Masse
ist es eineinhalb Monate. Es ist immer so circa eineinhalb Monate von einem Jahreskreisfest zum nächsten.
Ja, dann werden wir uns nochmal hören zur finalen, nicht finalen Ernte, aber zur Haupternte. Die finale Ernte ist eher Samhain. Und bis dahin wünschen wir euch gutes anfängliches Vorernten sammeln und vor allem auch schöne Erinnerungen und Momente sammeln, an denen ihr euch dann im Herbst und im Winter erinnern und wärmen könnt.
Genau. Ihr könnt es bis dahin, wenn ihr uns eben unterstützen möchtet, wenn du uns unterstützen möchtest, ich werde alles in den Shownotes verlinken. Unser Buch kann man jetzt vorbestellen. Unser Buch kommt genau zum Mabon raus. Es kommt am 28. September raus.
Unsere tatsächliche Ernte.
Ja, genau. Das ist dann unsere richtige Ernte.
Ernte.
Oh, ein Jubilee heute in Neven Realize. Aber genau, das ist dann unsere richtige Ernte. Also wenn ihr uns beim Ernten helfen möchtet, go get it. Es unterstützt uns einfach wirklich wahnsinnig, wenn ihr das Buch jetzt schon vorbestellt. Das ist einfach ein gutes Zeichen für unseren Verlag und alles Mögliche und auch für die ganzen Buchkäufer.
Unter dem Link könnt ihr es direkt über unseren Verlag bestellen und das ist auch ein Affiliate-Link für uns.
Genau, also wir verdienen damit eine kleine Provision, einfach noch ein bisschen zusätzlich und ja.
Aber ihr könnt es sonst natürlich auch über Amazon bestellen.
Genau. wer es einfacher haben möchte, gönnt sich über Amazon. Wir freuen uns, es ist egal, es ist uns am Ende, sage ich, egal. Ja. Hauptsache, du bestellst es. Und damit verabschieden wir uns in den Sommer.